Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, da passiert noch was. Da kommt noch jemand. Das ist noch lange nicht zu Ende. Worte, die wir gelegentlich aussprechen, aber es sind adventliche Worte. Das ist die Adventsstimmung. Da kommt noch jemand. Da passiert noch was. Das ist noch lange nicht zu Ende. Liebe Schwestern und Brüder, im Grunde ist es die Grundhaltung des Christen, zu sehen, dass das, was passiert, noch nicht das Ende ist, weder in meinem persönlichen Leben, noch im Leben der Kirche, noch im Leben der Weltgeschichte oder der Schöpfung. Das ist ja das Grundgefühl, was Christen bewegt und was sie aufmerksam und wachsam sein lässt für die Bewegung im Herzen, für die Bewegung im Volk Gottes, für die Bewegung in der Geschichte. Die Kirchenväter haben ja immer von dem dreifachen Kommen des Herrn gesprochen, vom dreifachen Advent. Das eine ist der Advent in Bethlehem, in Nazareth eigentlich, in der Verkündigungsszene wird es deutlich. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und der zweite Advent geschieht in uns selbst. Diese geheimnisvolle Erkenntnis, dass Gott nicht fremd ist, sondern in mein Herz einkehrt, macht hoch die Tür. Die Tür macht weit. Mein Herz ist die Wohnung Gottes. Ein unglaublich radikaler Gedanke, der nicht so selbstverständlich ist, wie es uns heute erscheint. Und das dritte Kommen, der dritte Advent, schaut auf die Welt, auf die Wiederkunft Christi, aber nicht erst dann passiert etwas, sondern nimmt die ganze Dynamik der Schöpfung und der Weltgeschichte in den Blick im Sinne der Arbeit für eine Welt, in der zeichenhaft deutlich wird, was der Wille Gottes ist. Denn dieses Kommen muss vorbereitet werden, bereitet dem Herrn den Weg, wie wir eben in der Predigt des Johannes gehört haben. Aber der Ausgangspunkt, um das alles in den Blick zu nehmen und auch anzuwenden im persönlichen Leben, der Ausgangspunkt ist eine geistliche Erfahrung. Und das hängt mit den Jesuiten auch stark zusammen. Ich will keine zu großen biografischen Notizen hier ausbreiten vor Ihnen, aber einen Punkt möchte ich doch nennen. Das war eine sehr existenzielle Erfahrung für mich, als ich 22 Jahre alt war und in Paris studierte. Und wir, das fing gerade nach dem Konzil dann wieder an, uns mit ignatianischer Spiritualität beschäftigten, bei einem etwas wild aussehenden Jesuitenpater. Beim Mittagessen kann ich mehr davon erzählen. Habe ich zum ersten Mal die Selbstbiografie des heiligen Ignatius in Französisch, man hatte ja kein Internet, dass man das also in Deutsch hätte lesen können, es war ja alles Französisch. Le Récit du Pèlerin, der Bericht des Pilgers. Da beschreibt er seine eigene geistliche Erfahrung, was er durchgemacht hat nach seinen Kämpfen im Militär, im Krankenlager und dann die Erkenntnis, geistliche Übungen zu machen, zu unterscheiden, was Trost gibt und was uns wegführt von Gott. In diesem Jahr habe ich mich damit intensiver beschäftigt, auch für mich selber natürlich, und mir sind zwei andere Personen des 16. Jahrhunderts dann aufgefallen, die in ähnlicher Weise anfangen bei der geistlichen Erfahrung, wir könnten auch philosophisch sagen, bei der Entdeckung des Subjektes, dass im Herzen des Menschen die entscheidende Schlacht geschlagen wird und die Entscheidungen fallen, wohin es gehen soll, was ich erkenne, was mein Ziel ist, wohin ich mich ausrichte und was mein Beitrag ist für das große Projekt Gottes, das er mit der Welt in der Menschwerdung seines Sohnes aufgenommen hat. Das ist Martin Luther. Ich glaube, erst in diesem Jahr in Paris habe ich verstanden, was diesen Mann im tiefsten umgetrieben hat. Eine wirkliche Erkenntnis, dass jeder einzelne Christ berufen ist und unmittelbar vor Gott steht, mit dem Anspruch Gottes, ein Leben zu führen, das dem Evangelium gemäß ist. Und Teresa von Avila, das ist alles 16. Jahrhundert, ein unglaublich starkes Jahrhundert, was die Wende angeht, die in Europa dann auch für die ganze Welt in Gang gekommen ist. Da könnte man jetzt natürlich sehr, sehr lange diskutieren und miteinander streiten und Vorlesungen halten, aber das ist hier nicht der Ort. Ich wollte hier nur unterstreichen, und das ist wichtig, dass wenn wir die Spiritualität der Jesuiten verstehen wollen, die hier auch ihren Platz hat in St. Michael, dafür ist sie ja gebaut, diese Kirche, damit die Jesuiten hier arbeiten für das Heil aller Menschen, für die Hoffnung, für alle Menschen. Dann müssen wir ausgehen von dieser geistlichen Erfahrung, von diesem geistlichen Weg der Erkenntnis, dass Jesus wirklich mich selber meint und dass ich mich entscheiden kann, das ist ja auch der Sinn der Exerzitien am Ende, wo ist meine Stelle in diesem Projekt? Wo ist meine Stelle an der Seite Jesu, verheiratet oder unverheiratet, Beruf, Familie, wo ist mein Beitrag für diese neue Welt, die durch Jesus auf den Weg gekommen ist? Und das ist entscheidend. Wir könnten uns selbst, unsere Welt gar nicht mehr verstehen, ohne diese Entdeckung des eigenen Lebens, der eigenen Entscheidung, der Freiheit der eigenen Entscheidung. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Nicht, dass andere mir vorschreiben müssen, was ich zu tun habe, sondern dass ich selbst entdecken muss, natürlich in der Gemeinschaft des Volkes Gottes, in der Gemeinschaft der vielen, die mit mir gehen, an meiner Seite sind. Aber ich selbst muss eine Entscheidung fällen, eine Wahl treffen. Wo ist mein Platz? Wo will ich sein? Wo gehöre ich hin? Das kann ich nicht delegieren an Instanzen und Institutionen. Das ist ein Durchbruch in der ganzen Menschheitsgeschichte. Liebe Schwestern und Brüder, und von daher können wir dann auch die Ankunft, den Advent des Herrn noch einmal neu in den Blick nehmen. Von dieser spirituellen, geistlichen Erfahrung her. Die erste Ankunft, und da gibt es eine große Meditation im Exerzitienbuch des heiligen Ignatius, ist die Menschwerdung. Und in dieser Betrachtung über die Menschwerdung wird deutlich, dass wir auf einen Gott schauen, der grundsätzlich das Heil aller, ich unterstreiche, aller Menschen will, der sich auf den Weg macht, mit der Sprache der Exerzitien des 16. Jahrhunderts, die Welt zu retten, nicht zu richten, nicht zu verderben, nicht anzuklagen, sondern zu retten. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute über den Weg der Kirche nachdenken, auch der Weg der Kirche ist ja ein unvollendeter, der kann auch nicht zu Ende gehen. Manche sprechen ja vom unvollendeten Konzil. Ja, es wird auch danach immer wieder weitergehen und eine Suchbewegung geben. Aber dann ist das auch ein wichtiger Punkt, auf den wir schauen. Was ist eigentlich das Zentrum? Worauf kommt es überhaupt an? Was ist der entscheidende Ausgangspunkt des christlichen Glaubens? Die Selbstmitteilung Gottes in Jesus von Nazareth für alle Menschen. Darum geht es. Nicht um eine Moral in erster Linie, sondern um die Erkenntnis, Gott will sich mir mitteilen in dieser Geschichte. Und das ist eine umwerfende Geschichte. Sind wir dem wirklich schon nachgegangen, was das bedeutet? Die Selbstmitteilung Gottes in Jesus von Nazareth. Immer wieder müssen wir weiter auf die Spur gehen. Das wird hier in St. Michael in den Predigten getan, in den Gottesdiensten, in den Gesprächen im Beichtstuhl. Und der zweite Punkt, von daher schauen wir auf die Möglichkeiten des Menschen. Eine große Aufgabe für St. Michael, für die ganze Kirche wird sein, Menschen zu helfen, geistlich sich zu öffnen für die Begegnung mit dem unbegreiflichen Gott, dass Gott in jede menschliche Seele einkehrt und mit ihr sprechen will und in ihr gegenwärtig ist. Deswegen benutzen wir Weihrauch. Nicht die Menschen werden inzensiert, weil sie so toll sind, sondern weil in ihnen Gottes Geist lebendig ist, weil sie Bilder Gottes sind, jeder. Da brauchst du kein Studium dafür. Nur Herzensoffenheit und Bereitschaft und Gebet und Neugierde und Wachsamkeit, Aufmerksamkeit. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der Sinn der Exerzitien auch. Und für die Zukunft der Kirche wird das ein großer Weg sein. Nicht nur allein die Exerzitien, aber den Weg der Freiheit der Kinder Gottes, der Freiheit der Christenmenschen, um mit Martin Luther zu sprechen an dieser Stelle, aufzuhelfen. Eine Epoche, in der Menschen in der Gemeinschaft frei werden. Frei werden im Miteinander, im Hören auf Gottes Wort, aber doch ihren Weg gehen, den wir alle dann respektieren. Liebe Schwestern und Brüder, das ist auch noch ein längerer Weg der Erkenntnis. Aber der beginnt beim geistlichen Nachdenken und der beginnt bei der geistlichen Begleitung, die für die Jesuiten in der Geschichte so wichtig war und ist. Und das Letzte, der kommende Christus, die große Generalkongregation der Jesuiten in den 70er Jahren, das war ja umstritten und hat zu vielen Spannungen geführt, wie die Eingeweihten wissen, die hier sitzen. Aber der Gedanke war ja, wenn wir wirklich von da kommen, wenn unsere geistliche Erfahrung das ist, dann müssen wir auch ausschauen auf den kommenden Christus. Und wenn wir auf den kommenden Christus schauen, dann sind die Fragen der Gerechtigkeit nicht gleichgültig. Die Frage der Teilhabe aller, die Option für die Armen, das Denken vom Rand her, von den Peripherien her, wie es Franziskus, der Papst, jetzt sagt. Wie können wir vom Kommen Christi reden, wenn wir jetzt die Hände in den Schoß legen und nichts tun für die Würde des Menschen, für die Teilhabe der Armen, Zeichen setzen für die neue Schöpfung, für die neue Welt? Der Heilige Vater tut das in großartiger Weise. Liebe Schwestern und Brüder, so sehen wir, dieser dreifache Advent, dieses dreifache Kommen ist aufgetragen, ist nicht erledigt, ist unvollendet. Und wir sind Teil des großen Weges, in den wir eingeladen sind. Und St. Michael ist ein Ort, wo das wachgehalten werden soll. Und wo die Jesuiten mit ihrer großen geistlichen und theologischen Tradition mithelfen, dass Menschen ihren je eigenen Weg finden und dabei getröstet und aufgerichtet werden. Das war eine wechselhafte Geschichte, wie wir gehört haben. Das würde auch viel zu lang dauern, wenn man das aufzählt. Das 16. Jahrhundert schon. Der Regionalbischof, der Evangelische, ist hier. Aber im 16. Jahrhundert war das eine kämpferische Situation. Eine Auseinandersetzung, die zur Kirchenspaltung führte, durch menschliche Schuld, auf beiden Seiten, wie immer. Und dann die Aufklärung, als die Jesuiten dann doch Schwierigkeiten hatten, manche Dinge zu akzeptieren, die Spannungen im Kulturkampf, die Spannungen natürlich auch im 20. Jahrhundert. Aber immer wieder muss der Weg versucht werden, vom anderen her zu denken, von innen her aufzubrechen und dann den Weg zu gehen. Nehmen wir die beiden großen Jesuiten des 20. Jahrhunderts als Beispiel. Pater Rupert Mayer, der hoch verehrt ist, ein Mann des Volkes, aber der sozusagen vom Konkreten her aufs Ganze geschaut hat und der in einer Staatskirche, um das Wort aufzugreifen, gegen den Staat gepredigt hat. Das ging natürlich nicht gut, wie wir wissen. Wir hoffen, dass solche Zeiten nicht wiederkommen. Und Pater Alfred Delp mit seinen großen Betrachtungen, die mich noch inspiriert haben in diesem Jahr in besonderer Weise. Oder der Provinzial Pater Augustinus Rösch. Welche Gestalten in herausfordernden Zeiten. Danke, liebe Freunde und Brüder des Jesuitenordens, dass ihr hier seid. 100 Jahre, mögen es noch viele Jahrhunderte sein, dass ihr hier Wache haltet. Wache für das Kommen des Herrn. Für sein erstes Kommen im Fleisch. Er ist Mensch geworden, der Bruder aller. Für das Kommen in jedes Menschenherz hinein. und für das Kommen am Ende. Darauf wollen wir uns vorbereiten. Amen.